Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak am Mikrofon einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ausnahmsweise mal so etwas bei uns im Frühprogramm, die inoffizielle Hymne Brandenburgs, weil der Rote Adler ersetzt heute zur Landung an. Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe tritt zurück, das wissen wir schon seit dem Wochenende. Ganz offiziell wird er dies heute Mittag im Landtag tun. Die Überraschung ist ihm bei vielen gelungen. Zeit also für einen Blick zurück mit dem zurzeit wohl noch dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten und nach vorn mit dem unbestritten beliebtesten aller ostdeutschen Politiker. Er will sich dem Bundestagswahlkampf der SPD widmen. Neustart also. Schönen guten Morgen, Herr Stolpe.
Guten Morgen, Frau Durak. Schönen Dank für den Roten Adler. Das ist ja ein richtig schöner Start in den Tag.
Nicht wahr? Aber jetzt wird es möglicherweise anders gehen, Herr Stolpe. Sie sollen als Zeuge Schröders im Wahlkampf auftreten, haben wir vom SPD-Generalsekretär gehört, als Zeuge dafür, dass der Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende den Osten nicht vergessen hat, oder ist das nicht eher ein Alibi, ein Feigenblatt?
Nein, Frau Durak, ich bin ja unmittelbar Zeuge, wirklich Zeuge, wie der Gerd Schröder den Osten erlernt und erfahren hat. Der hat ja angefangen, das muss man auch in aller Freundschaft sagen, auch in ziemlicher Unkenntnis der Situation am Osten. Das ist kein Vorwurf, das ist, wenn jemand Landespolitik irgendwo in einem schönen westlichen deutschen Land macht, dann kann er ja gar nicht wissen, was da im Osten im Einzelnen läuft. Wir haben 40 Jahre Rückstand und es ist ein großer Strukturumbruch auch in anderen Regionen, wie etwa im Ruhrgebiet, haben Strukturumbrüche viele Jahre gebraucht. Er hat das inzwischen kapiert.
Er hat genug gelernt, sagen Sie damit. Wie steht es denn um die gesamte SPD, die ja anfänglich die Probleme der Ostdeutschen nicht ganz so wahr erkannt hat?
Sehen Sie, das ist eine große Partei, eine stolze Partei. Die haben eine Dreiviertelmillion Mitglieder. Die ganz, ganz große Mehrheit davon ist eben auch groß geworden unter anderen Bedingungen und sehen in die Ostsituation mehr von außen.
Sie wollen nun im Bundestagswahlkampf mittun, das haben wir ja gesagt. Worauf soll sich die SPD, sollte sie sich denn konzentrieren, um nicht falschen Wahlversprechungen nachzuhängen?
Nein, Versprechungen ziehen nicht. Also das muss man ja ganz nüchtern sehen. Die Leute sind ja vor 1990 hier jahrzehntelang hingehalten worden mit großartigen Aussichten auf eine fabelhafte Zukunft. Die waren skeptisch. Sie haben dann sich noch einmal begeistern lassen nach 1990 durch die Aussichten auf blühende Landschaften. Und sie sind jetzt doch streckenweise fast ein bisschen erschöpft und nervös und ungläubig aufgrund der langen Strecke, die das geht. Ich habe mir selber auf dem Irrtum aufgesessen, dass es schneller geht, auch im Blick auf die Arbeitslosigkeit. Ich habe 1990, als ich hier ins Geschirr ging, zwei profilierte und von mir geschätzte Persönlichkeiten gefragt, wie lange dauert das denn mit einem solchen gewaltigen Strukturumbruch. Und Helmut Kohl hat mir gesagt, nach 3 Jahren könnte man das eigentlich schaffen. Johannes Rau, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat mich groß angeguckt, hat gesagt, na, Ruhrgebiet, 20 Jahre sind wir dabei, fertig sind wir noch nicht. Würde mich ja freuen, wenn es bei euch schneller geht.
Wie weit entfernt oder wie nah sind wir einander?
Näher als in allgemein so dargestellt wird. Man darf niemals die Grundtatsache vergessen, dass es nur eine eigentlich gar nicht erwähnenswerte, winzige Gruppe auch hier im Osten gibt, die deutsche Einheit für falsch hält. Das ist schon eine ganz wichtige Grundtatsache. Alle miteinander, und hier sind es weit über 95%, sind der Meinung, es ist richtig und der Weg muss gegangen werden. Und das Aber fängt dann im Grunde genommen an bei Gefühlen der Benachteiligung und der irgendwie Zweitklassigkeit. Das hängt zusammen mit den Löhnen und Gehältern. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern da geht es um die monatliche Bescheinigung, dass man eben vielleicht auch noch nicht so ganz auf der Höhe ist. Und das hat natürlich mit diesem ständigen Lernprozess zu tun, mit der ja erforderlich ist, um sich in dem völlig veränderten System einzufinden. Die Leute erwarten hier eigentlich, dass ihr besonderer Weg und auch ihre Biografien ernst genommen werden.
Viele Westdeutsche erwarten aber auch etwas von den Ostdeutschen, dass sie nämlich aufhören, herumzujammern und auf ihre besondere Situation hinzuweisen.
Das ist im Grunde genommen gar nicht das typische Ostverhalten. Ich merke das ja auch bei meinen vielen Reisen hier quer durchs Land zwischen Rügen und Fichtelberg und Harz und Oder. Es ist ja sehr viel geleistet worden und mir begegnet eigentlich immer mehr, dass zunächst auch einmal ganz stolz darauf verwiesen wird, wo hier beachtenswerte neue Anfänge sind oder auch wichtige Dinge gehalten wurden. Und da muss man drüber reden, aber man muss genauso auch über die Reste noch reden.
Im Falle des Falles, also Wahlsieg SPD, schließen Sie bundespolitische Aufgaben aus? Für sich?
Ich habe keinerlei Absichten. Ich arbeite jetzt die nächsten 90 Tage dafür, dass wir nicht neue Experimente machen müssen in der Bundespolitik auf dem Buckel der Ostdeutschen. Und ich bin im Übrigen weiter Landtagsabgeordneter und vertrete eine Region, die es ziemlich schwer hat, die Lausitz, die zum Teil in Sachsen, zum Teil in Brandenburg liegt und die auch ganz besonders arg gebeutelt ist durch den Umbruch, denn eigentlich schlimmer als das Ruhrgebiet jemals getroffen war. Und da ist viel zu tun und all die Verbindungen und Erfahrungen, die man gesammelt hat in den letzten 12 Jahren, kann man da, glaube ich, ganz gut einbringen.
Ministerpräsident Manfred Stolpe in Für aus Brandenburg. Schönen Dank, Herr Stolpe, für das Gespräch.
Ja, schönen Dank und tschüss auch.
7.51 Uhr ist es. Wir laden Sie ein nach Kiel. Sie schmückt sich gleich mit 3 Superlativen. Mit 10 Tagen hat sie die längste Woche der Welt. Es ist die größte Segelsportveranstaltung auf Erden und es ist das größte Sommerfest Nordeuropas. Ich spreche von der Kieler Woche. Zum 108. Mal bereits läuft sie bis zum kommenden Sonntag und bis dahin rechnet man in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins abermals mit gut 3 Millionen Besuchern, mithin also einem wahrsten Sinne des Wortes massenhaftes Spektakel, das allerdings auch seine Schattenseiten hat. Dazu Frank Politz.
Same procedure as every year, wie jedes Jahr auf dem Kieler Rathausplatz, wie immer in der 3. Juniwoche samstags. Abends punkt 7:30 wird zum offiziellen Auftakt der 5. Jahreszeit Kieler Art üblicherweise erst eine Schiffsglocke geschlagen. Glasen nennt sich das, die maritime Version der Zeitansage. Danach, wie immer, erfreulich kurze Reden der Stadtoberen, anschließend, wie jedes Jahr, der eigentliche Kieler Wochestart. Wie immer mit einem bestimmten Signal, ohrenbetäubend laut, per Schiffshorn und wieder mal durch Heide Simonis.
Und nun, lang, kurz, kurz, lang, das heißt kleinen los und dann geht es los in eine wundervolle Kieler Woche. Viel Spaß und herzlichen Dank.
Seither, seit vorigem Wochenende, gibt es sich mal wieder mächtig groß, das mit rund 240.000 Einwohnern eher kleine Kiel. Sailing City nennt es sich dieser Tage, will noch bis Sonntag als weltweite Seglermetropole Nummer 1 gelten, zugleich das größte Sommerfest Nordeuropas beheimaten. und mit beidem zuhauf Gäste aus aller Herren Länder anziehen. Dazu Kiels Oberbürgermeister, der einst langjährige SPD-Bundestagsparlamentarier Norbert Gansel.
Wir haben im letzten Jahr 3,5 Millionen Gäste aus über 70 Ländern gehabt. Wir rechnen wieder mit der gleichen Besucherzahl.
Und diese riesige Menschenmasse bringt auch gewaltig viel Geld in die Stadt. Jörg Amelung, Leiter des Kieler Wochebüros.
Das werden Umsätze getätigt, die so zwischen 70 und 100 Millionen Euro liegen.
Die Besucher kommen nicht nur, aber natürlich auch wegen der Segelregatten. Und in diesem Jahr gibt es dabei einen neuen Teilnehmerrekord. Mit weit über 2000 Booten sowie knapp 6000 Sportlern aus mehr als 50 Nationen. Publikumsmagnet Nummer 1 aber sind die Regatten nicht, ebenso wenig wie die kulturellen und politischen Veranstaltungen. Die meisten Besucher kommen wegen des Riesenvolksfestes in der teils extra gesperrten Innenstadt. Jeden Tag wieder tummeln sich dort Hunderttausende, ein kollektives Massenvergnügen. Und einer repräsentativen Umfrage zufolge auch hoch beliebt, doch nicht bei allen.
Ich kenne die Kieler Woche noch, als es etwas ganz Seriöses und etwas sehr Schönes und halt die Leute gingen dahin und man freute sich. Und
heute ist das nicht mehr so?
Und das ist heute nicht mehr so.
Was missfällt Ihnen denn heute so?
Ja, die ganze Unordnung, das ist alles nur, es wird nur gegessen und es wird geschrien und ich weiß nicht, also mit Kultur hat es nicht mehr zu tun.
Ich arbeite hier in der Innenstadt. Eigentlich stört es uns eher, was? Auch der Lärm.
Alles kommt von draußen hier rein und Schmutz wird hinterlassen, wo viele Menschen sind, ist ja ganz klar. Ne?
Wohl wahr, die alltäglichen Abfallmengen sind enorm. Wie auf jeder Großveranstaltung, so auch auf der Kieler Woche, eine der Schattenseiten. Auffallend dabei die immer wieder vielen Bierbuchsen und die in diesem Jahr besonders zahlreichen Glasscherben zertrümmerter Flaschen alkoholischer Mixgetränke aus Gerstensaft und Cola und was da sonst noch so gerade modisch ist. Siegfried Schock, Leiter der städtischen Müllabfuhr.
Wir weisen immer wieder darauf hin, dass gerade diese Einweggetränkedosen und Flaschen ein großes Problem für uns darstellen. Wir haben aber wenig Einfluss auf die Besucher einzuwirken.
Denn denen ist das Bier auf der Kieler Woche oft zu teuer. Und das, so der Kieler Polizeisprecher Uwe Vogt,
führt dazu, dass sehr viele, insbesondere Jugendliche, ihren Alkohol selbst mitbringen, dass sie Rucksäcke dabei haben, sie haben Bierdosen dabei. Und zum Teil ist es so, dass sie sehr exzessiv Alkohol genießen. Dann haben wir natürlich mit, wenn Sie so wollen, Schnapsleichen zu tun.
Massenkonsum und Breitenwirkung der Volksdroge Nummer 1 lassen sich nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein so intensiv beobachten wie auf der Kieler Woche. Vor allem entlang der sogenannten Kiel-Linie. Normalerweise eine hübsche Flaniermeile direkt am Wasser an der Förde. Derzeit jedoch die größte, lauteste und dreckigste Open-Air-Musikkneipe im ganzen Norden. Erster Höhepunkt für die Rettungskräfte entlang der Kiellinie ist jedes Jahr wieder der sogenannte Holstenbummel, gleich nach Eröffnung der Kieler Woche am ersten Samstag. Diesmal, sagt Norbert Linz, der leitende Notarzt für den betreffenden Abschnitt, sei es eigentlich sehr ruhig zugegangen, was man allerdings relativ sehen muss. Denn, so der Mediziner, geprägt worden sei der Abend
von sehr vielen sehr jungen, betrunkenen Menschen.
Das fällt schon auf?
Fällt sehr auf. Im letzten Jahr das erste Mal auch bis zu 12-Jährige, die sich so zugetrunken haben, dass sie nicht ansprechbar waren. In diesem Jahr genauso. Also wir hatten 3 16-Jährige, die in die Klinik mussten.
Das ist Ihre Hauptklientel, die Jugendlichen?
Das ist das Hauptklientel hier, ja.
Wie erklären Sie sich das?
Ich weiß es auch nicht. Also ich denke, es ist auch ein bestimmter Schlag von Menschen, die sich hier treffen.
Heißt?
Vielleicht sind es gefrustete Jugendliche, vielleicht sind es einfach auch bestimmte Schichten, die hier sich versammeln und erstaunlicherweise genau hier oberhalb des RSH-Zeltes, die hier doch auch Drogen nehmen und sich dann auch gegenseitig hauen und also die Aggression, die ist schon spürbar und besonders auch durch Alkohol und Drogen bedingt.
Ein anderes Problem, aber auch in Verbindung mit Alkohol und sonstigen Getränken, das öffentliche Urinieren. Je später der Abend, desto öfter torkeln vor allem Männer an die Bäume und Büsche. Und das, obwohl Toilettenwagen meist recht nah sind. Wer dann fragt, warum sie nicht den Weg dorthin fanden, kriegt patzig kurze Antworten wie diese.
Weil ich hier pissen musste.
Niemand weiß auch nur annähernd, wie viel Urin während der Kieler Woche die Stadt an so manchen Ecken stinken lässt. Auch Rainer Peters vom Grünflächenamt kann nur sagen,
es ist schon eine große Menge. Doch für die einen oder anderen Büsche ist es dann auch vielleicht der kleine Tod. Wir hoffen nur immer, dass es dann kurz nach der Kieler Woche ordentlich regnet, damit also dann auch der Urin und was sonst alles so kommt, verwaschen wird und dann auch wieder im Boden gefiltert werden kann.
Trotzdem, für kaputte Büsche und niedergetrampelte Grasflächen, so Peters, werden wohl wieder mal etwa 10.000 Euro fällig. Die Rettungsdienste rechnen bis zum Ende der Kieler Woche, am nächsten Sonntag und wenn nichts Großartiges mehr dazwischen kommt, erneut mit insgesamt ca. 700 Einsätzen, während sich die Zahl für die Polizei gar auf rund 2.500 Einsätze belaufen dürfte. Und die städtische Müllabfuhr erwartet zusätzlich zum üblichen Dreck eine Gesamtabfallmenge von etwa 32 Lastzügen, so wie jedes Jahr, eben same procedure as every year.
Die Kieler Woche einmal ganz anders, nämlich ihre Schattenseiten, die hat uns unser Landeskorrespondent Frank Politz aufgezeigt. 7.59 Uhr ist es, eine Minute vor acht. Es ist 15 Uhr.
HR2 Wissenswert.
Das politische Interesse von Jugendlichen sinkt. Es hat zum einen damit zu tun, dass Jugendliche mit dem Begriff Politik die Landschaft von Parteien, Gremien, parlamentarischen Ritualen und administrativen Apparaten verbinden, der sie wenig Vertrauen entgegenbringen. Zum anderen empfinden Jugendliche das Handeln und Reden von Politikern wenig relevant und ohne Bezug zum wirklichen Leben. Wählen zu gehen oder sich sogar wählen zu lassen, ins Stadtparlament zum Beispiel, das gehört für viele Jugendliche einfach nicht zu ihrer Welt. Und doch gibt es 17-, 18-Jährige, die entgegen dem allgemeinen Trend ein politisches Amt übernommen haben.
Ich bin 20 Jahre alt, komme aus dem Lautertal und studiere gerade Grundschulpädagogik in Frankfurt. Ich mache mich jetzt besonders stark für Schule und Jugend. Ich bin im Jugendhilfeausschuss und in der Schulkommission und im Verwaltungsausschuss, weil mich das am meisten interessiert und weil ich ja auch mal Grundschullehrerin werden will. Und da habe ich gedacht, das wird noch am besten funktionieren.
Maria Hölzel. Sie zog nach der Kommunalwahl 2001 für die SPD in den Bergstresser Kreistag ein und übernahm gleich drei Funktionen.
Ich diskutiere gerne, ich beschäftige mich gerne mit den Dingen, die in meiner Gemeinde aktuell sind und tausche dann die Argumente aus und das reizt mich, das macht mir Spaß.
Holger Habich. Er ist 25 Jahre alt und Mitglied der FDP. Seit 5 Jahren sitzt er als Abgeordneter im Stadtparlament von Zwingenberg. Das heißt, lange Tagesordnungen durcharbeiten, die Sitzungen von Ausschüssen und das Plenum besuchen. Es bedeutet auch, die Partei bei Veranstaltungen zu vertreten und sich über anvisierte Projekte des Wahlkreises zu informieren. Was bringt einen gerade mal 20-Jährigen dazu, sich politisch zu engagieren? Als im Odenwälder Lautertal Vertreter für den Jugendrat gesucht wurden, hat Maria sich spontan bereit erklärt. Da war sie 17.
Ja, bei uns wurde in Lautertal der Jugendrat gegründet, um Jugendlichen die Gelegenheit zu geben, Geld selbst auszugeben für Dinge, die sie wirklich interessieren. Und da habe ich gedacht, ach, kannst du ja mal mitmachen, weil ich oft das Gefühl habe, dass Politiker denken, Jugendliche wollen das, was sie selbst als Jugendliche wollten und dabei ist es schon total an den Interessen vorbei und es war auch ganz gut. Alle Lautertaler zwischen 14 und 21 dürfen wählen. Und bei uns gab es einen festen Vorsitz. Ich war es in den ersten 2 Jahren. Na, wir waren dann alle 11 gewählt und dann mussten wir 11 halt entscheiden, wer das jetzt macht. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das mache und naja, da habe ich es halt gemacht. Also ich fand es nicht schwierig. Gut, man muss mal in der Gemeindevertreter-Sitzung was sagen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil die uns alle unterstützt haben und wir sehr gut mit denen zusammengearbeitet haben. Die waren sehr stolz auf uns und dann war das ganz einfach eigentlich. Wir haben ein Internetcafé und Ähnliches gemacht, mehrere Musikfestivals und so und das war ganz interessant und da bin ich so in die Politik gekommen. Es hat mir Spaß gemacht und deshalb bin ich jetzt im Kreistag.
Der Jugendrat in Lautertal, Marias erste politische Etappe. Als eines von 11 Mitgliedern, die für 2 Jahre gewählt werden, konnte sie plötzlich über kommunale Gelder mitbestimmen.
Die Bewerberzahl für den Jugendrat ist tatsächlich groß. Schließlich, so erzählt Maria augenzwinkernd, ist die Verwaltung des Internetcafés ein großer Anreiz, sich auf kommunaler Ebene politisch zu engagieren. Auch andere Projekte zeigen die Handschrift der Jugendlichen. Sie veranstalteten ein internationales Jugendcamp und Disco-Partys. Maria war 2 Jahre Vorsitzende des Jugendrates. Als die Bergsträßer SPD Kandidaten für die Kommunalwahl im Frühling 2001 suchte, fiel ihnen die engagierte Studentin auf. Sie fragten Maria, ob sie sich vorstellen könne, auf ihrer Liste zu kandidieren. Da Maria sich am ehesten den Sozialdemokraten zuordnen kann, aber nicht gleich in die Partei eintreten wollte, kandidierte sie für die SPD parteilos. Sie wurde prompt als jüngstes Mitglied in den Bergsträßer Kreistag gewählt.
Ja, aber wie ich reinkomme, das weiß ich selbst noch nicht, warum die mich gewählt haben. Vielleicht einfach, weil ich jung bin, keine Ahnung. Ja, Frauen sind halt immer gut für die Quote. Und dann jung. Sie wollten halt auch zeigen, dass sie offen sind für Leute, die jetzt nicht in der SPD sind.
Die 20-jährige Studentin betont, dass sie sich auch weiter alle Optionen offen hält. Denn auch die Grünen hatten bei ihr angefragt, ob sie für den Gemeinderat kandidieren wolle. Maria entschied sich für das Angebot der SPD, obwohl ihr Vorbild eigentlich ein Grüner ist.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es uns ja am Anfang selbst nicht einfach gemacht. Aber wichtig war, wie
ich finde den Herr Fischer ganz toll eigentlich. Das war jetzt bei den Grünen, aber das ist ja nicht so schlimm. Doch, den finde ich unheimlich sympathisch und auch was er so macht. Ich habe mich für die SPD entschieden, weil das noch am nächsten für meine politische Vorstellung kam. Ja, weil mir das Parteiprogramm eigentlich ganz gut gefallen hat. Ja, vielleicht habe ich vor, später in die SPD einzutreten. Das habe ich mir jetzt noch nicht so ganz genau überlegt. Ich weiß nicht, ich hatte noch nicht so den Drang, Mitglied zu werden, weil ich eigentlich ganz gern unabhängig bin. Und ich meine, ich kann es ja trotzdem wählen.
Ich bin 1995 in die FDP eingetreten. Seit 1997 bin ich im Zwingenberger Gemeinderat. Ein Jahr bevor ich in die FDP eintritt, also etwa ab 1994, habe ich mich dort schon engagiert, ohne Mitglied zu sein, wurde da auch ohne Probleme aufgenommen. Das fand ich auch sehr angenehm übrigens, dass man im Vorstand mitarbeiten und mitdiskutieren konnte, ohne das Parteibuch formell in der Hand zu haben. Durch meine Arbeit beim Bergsträßer Echo habe ich die Zwingenberger Kommunalpolitik kennengelernt, war mehr oder weniger bei allen Parteien mal als Schreiberling dabei und konnte das von außen beobachten. Und da schien mir die FDP Zwingenberg einfach am sympathischsten. Also die Sympathie zu den konkreten Leuten, die bei der FDP in Zwingenberg konkret tätig sind, die war eigentlich ausschlaggebend. Abgesehen davon, dass ich mich mit vielem freiheitlichen Gedankengut auch gut identifizieren kann. Das ist keine Frage, aber ich wüsste nicht, ob ich in die FDP eingetreten wäre, wenn es nicht konkret diese Zwingenberger FDP-Mannschaft gäbe.
Vorbilder sind besonders wichtig beim Einstieg in die Politik. Für Holger waren die persönlichen Beziehungen der ausschlaggebende Punkt, der FDP beizutreten und in der Kommunalpolitik mitzuarbeiten. Inzwischen ist er in der 2. Wahlperiode als jüngster Zwingenberger Stadtverordneter dabei. Damit zählt er zur Jugend, zu der übrigens alle gehören, die unter 40 sind.
Jugendliche sind zu wenig in der Politik aktiv. Das Problem ist nur, wie führt man sie da heran, muss ich für meine Person ganz ehrlich sagen, habe ich keine Idee. Was aber jetzt für die Kommunalpolitik auch daran liegt, dass ich hier in Zwingenberg eigentlich relativ wenig Freunde und Bekannte habe. Dadurch, dass ich nicht in Zwingenberg auf die Schule gegangen bin, das wäre leichter natürlich, wenn Freunde von mir hier wären, dann könnte ich die versuchen zu begeistern. Ich denke, jeder kann immer nur in seinem Umfeld konkret jetzt mit den Menschen was tun. Gut, ich bin ein politischer Mensch, also Politik ist für mich natürlich sehr wichtig. Und ich habe auch wenig Verständnis dafür, wenn es Leute gibt, die sagen, es interessiert mich alles nicht.
Während sich Anfang der 90er Jahre fast 60% der 15- bis 24-Jährigen für Politik interessierten, sind es 10 Jahre später nur knapp über 40%. Mit dem Interesse schwindet auch der Wunsch, in eine Partei einzutreten, sich öffentlich für die ein oder andere Gruppierung stark zu machen. Aber Holger bezeichnet Politik als sein Hobby und will sich für die Gesellschaft und die Demokratie einsetzen, auch wenn der Spaß manchmal zu kurz kommt. Maria hat gerade begonnen, sich die taktischen Finessen einer Abgeordneten im Kreistag anzueignen.
Geht es erstmal locker an, mal gucken, was noch draus wird.
Erfahrungen sammeln. Welche Strategie entwickelt man, um die anderen Parteien vom eigenen Vorschlag zu überzeugen? Wie formuliert man seine Redebeiträge? Wie spricht man mit der Presse? Gerade in der eigenen Partei haben es junge Politiker nicht immer leicht, sich gegen die Vorstellungen der älteren Mitglieder zu behaupten.
In der FDP-Fraktion war es meist relativ gut, sich durchzusetzen. Aber ich sag mal, man musste schon ein bisschen massiver auftreten, was mir jetzt nicht von meinem Naturell her nicht so schwer gefallen ist. Und in der Stadtverordnetenversammlung selbst, ja, wie war es da? Da gab es Unterschiede. Also da hat man gemerkt, so die konservativen Leute, das sind jetzt nicht damit CDU-Leute gemeint, sondern aus mehreren Lagern gibt es ja konservative Leute, die hatten Schwierigkeiten damit. Und man hat so in ihrem Verhalten gemerkt, wie sie so über manche Redebeiträge hinweggehen einfach, ja, dass sie es nicht so ganz ernst nehmen. Ja, das war schon ärgerlich, aber ich habe mich dann doch durchsetzen können. Ich ärgere mich im Nachhinein über jede Diskussion, in der ich persönlich geworden bin. Sowas ärgert mich in jedem Sinne. Sachlich, möchte ich sagen, ärgert mich eigentlich nichts.
Ein schwerwiegender Fehler der älteren Mehrheit ist, sie halten oftmals an den eingefahrenen, über Jahre bewährten Strukturen fest und wischen Vorschläge der Jugendlichen mit dem Hinweis weg, du hast ja von der Praxis gar keine Ahnung. Die Parteien brauchen Nachwuchs. Auch wenn es dem manchmal schwer fällt, den jugendlichen Übermut in Diskussionen zu zügeln.
Am meisten stolz, wenn man das so sagen kann, bin ich eigentlich auf den Antrag zum Parken in der Altstadt in Zwingenberg, den ich ausgearbeitet habe, der zumindest formal beschlossen ist, aber leider noch nicht umgesetzt. Was mich etwas ärgert, dass das so schleppend vorangeht.
Holger Habig will bei der nächsten Kommunalwahl nicht kandidieren. Er will ein bisschen aussetzen, neue Ideen bekommen und eben nicht in den eingetretenen Pfaden weitergehen. Maria Hölzel kann über ihr weiteres politisches Engagement noch nicht viel sagen. Erst mal schauen, was die erste Legislaturperiode bringt, meint sie. Doch sicher ist für die Kreistagsabgeordnete schon jetzt, dass sie ihr Hobby Politik nicht zum Beruf machen will. Die Aussicht auf einen Job als 24-Stunden-Politprofi im Landtag oder gar im Bundestag lockt sie nicht?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, man verdient ja ganz gut, habe ich letztens erfahren, aber das ist ja nicht das Wichtigste. Nee, ich glaube, so ständig reden und das sind ja schon schärfere Töne, was ich da gehört habe, was da in Wiesbaden abgeht. Ich weiß nicht, ob das so das Klima wäre, was mir so gefallen wird. Ich glaube nicht.
Ins Stadtparlament, warum Jugendliche sich für Politik interessieren. Eine Sendung von Claudia Becker.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 257. Im Ruhrgebiet leben 5 Millionen Menschen. Ein Professor hat ausgerechnet, dass in wenigen Jahren schon 10% von ihnen türkischer Abstammung sein werden. Bis zum Alter von 40 Jahren liegt der türkische Anteil jetzt schon bei 20%. Dieser Anteil wird sich bis 2010 verdoppeln. Im August 2001 waren in einer Schule unter 90 Kindern, die damit 6 Jahren eingeschult wurden, nur 3 mit Deutsch als Muttersprache. In vielen Schulen sind die deutschen Schüler nur noch eine Minderheit. In einer Hauptschule mit 400 Schülern zwischen 10 und 17 Jahren sprechen nur 40% Deutsch als Muttersprache. Die Türken sind in der Mehrzahl. In dieser Schule versuchen die Lehrer und der Hausmeister vor allem dafür zu sorgen, dass die Schüler friedlich miteinander umgehen. Dabei geht es nicht nur darum, keine körperliche Gewalt zuzulassen, sondern auch darum, etwas gegen die sprachliche Aggressivität zu tun. Da viele ausländische Schüler die deutsche Sprache nicht beherrschen und dadurch Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen, sinkt das Niveau. Eine Deutschlehrerin hat gesagt, sie kann ihre Unterrichtsvorbereitung von vor 10 Jahren kaum noch verwenden. Sie unterrichtet jetzt einfacher und stellt einfachere Aufsatzthemen. Schwierigkeiten entstehen aber auch durch den kulturellen Hintergrund bei vielen Schülern. Manche Eltern sind nicht gewohnt, mit der Schule und mit den Lehrern zusammenzuarbeiten. Bei den meisten türkischen Familien läuft zu Hause das türkische Fernsehprogramm. Manche Eltern leben schon seit 10 Jahren oder noch länger in Deutschland, sprechen aber nicht Deutsch, so dass es für die Lehrer sehr schwierig ist, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Um überhaupt mit solchen Eltern sprechen zu können, bitten die deutschen Lehrer ihre ausländischen Kollegen, ihnen zu helfen, zum Beispiel türkische Lehrer für den Unterricht in Türkisch als Fremdsprache statt Englisch. Viele Türken erlauben ihrer Frau nicht, einen Sprachkurs zu besuchen. Sie muss zu Hause bleiben und darf nicht berufstätig werden, weil ihr Mann dagegen ist. Sie liest türkische Zeitungen und spricht nur mit anderen Türkinnen. In einer Stadt im Ruhrgebiet lebt rund ein Sechstel aller Türken in einem Stadtteil. Dort liegt der Anteil ausländischer Schüler bei mehr als 60%. An solchen Schulen haben die Schüler besonders große Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen. Einerseits sind fast alle diese Kinder ausländischer Eltern schon in Deutschland geboren. Andererseits leben vor allem die Türken weitgehend unter Landsleuten. In vielen Städten konzentriert sich die türkische Bevölkerung in wenigen Wohngebieten, wo sie fast ganz unter sich sind. Die Kinder der dritten Generation sprechen jetzt teilweise schlechter Deutsch als ihre Eltern, die noch in der Türkei zur Schule gegangen sind. Die Hauptschule beginnt mit dem 5. Schuljahr. Wer das 9. Schuljahr erfolgreich abschließt, erhält den Hauptschulabschluss. Diesen Abschluss bekommt man auch, wenn man in einem Hauptfach die Note mangelhaft hat. Aber viele Kinder ausländischer Eltern erreichen den Hauptschulabschluss nicht und dann haben sie große Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu bekommen. Bis zu 40% der türkischen Kinder eines Jahrgangs haben keinen Ausbildungsplatz. Das liegt aber nicht nur daran, dass sie in der Schule nicht genug gelernt haben und zu schlecht Deutsch sprechen. Viele verzichten von sich aus auf eine 3-jährige Lehre, weil man als Hilfsarbeiter ohne Berufsausbildung als 16 Jahre alter junger Mann auch schon ziemlich viel Geld verdienen kann, während ein Lehrling während seiner Berufsausbildung nicht viel Geld bekommt. 17% der 2,3 Millionen Türken wurden in Deutschland geboren, aber für viele von ihnen ist Deutschland nicht ihre Heimat und die Türkei auch nicht. Die Türkei kennen sie nur von Urlaubsreisen mit ihren Eltern, aber sie verhalten sich auch nicht wie Deutsche, sondern übernehmen Elemente des patriarchalischen Selbstverständnisses der Väter. Sie sind weder hier noch dort wirklich zu Hause. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 257. Danke.